Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste.
Jährlich schauen wir uns ja die Schiffbauumfrage an und gucken auf die Beschäftigung, die Auslastung und das Auftragspolster. Das sieht positiv aus und in unserem heutigen Podcast kann ich da mit Eckart Herbert Arndt drüber reden, ein Journalist, der uns jahrzehntelang begleitet hat, der einen guten Blick auf die Branche hat. Und was ich im Gespräch wirklich faszinierend fand, man hat gespürt, da ist so viel Tiefe in seinem Wissen, was die Technologie, aber auch die geschichtliche Entwicklung angeht. Hört gerne rein und am Ende des Tages, wenn ihr jemanden eine Empfehlung aussprechen wollt, warum er oder sie im Werftenbereich eine Ausbildung machen wollt, Eckart Arndt hat dazu eine ganz klare Meinung. Also, ich fand das sehr interessant und sehr erfrischend, mal einen anderen Kollegen, also jemand aus einem anderen Bereich, mit drauf gucken zu lassen. Würde mich freuen, wenn ihr das genauso seht. Gebt gerne eine Rückmeldung. Und jetzt geht's los. Heute haben wir einen besonderen Gast im Küstentalk. Jahrzehntelang hat er als Journalist über die maritime Wirtschaft berichtet. Kritisch, kenntnisreich, immer mit Leidenschaft. Und auch nach seinem Ruhestand habe ich das Gefühl, er macht einfach weiter, aber wahrscheinlich allerdings ohne redaktionellen Stress. Ich freue mich sehr, heute Eckart Herbert Arndt begrüßen zu dürfen, Journalist, Beobachter und Kenner der maritimen Wirtschaft. Schön, dass Sie da sind.
Ja, moin Herr Friedrich. Schön, dass Sie mich eingeladen haben und mir den Bordzugang gewährt haben.
Ja, das passt ja auch ausgesprochen gut, dass wir miteinander sprechen, weil wir haben letzte Woche die aktuelle Schiffbauumfrage vorgestellt für 2025. Alle, die das nachlesen wollen auf unseren Webseiten, könnt ihr die Umfrage und die Pressemitteilung da zu lesen und nachrecherchieren. Die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammengefasst. Aufgrund der Vergangenheit sinkt die Beschäftigung nochmal leicht. Aber die Auslastung, die Auftragslage sind positiv und es wird auch mit Personalaufbau gerechnet. Und Herr Arndt, wenn wir direkt einsteigen wollen, haben Sie eigentlich mit dieser Entwicklung gerechnet?
Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Vor allen Dingen, was ich sehr bemerkenswert finde bei dieser Schiffbauumfrage, die ich übrigens für eine wirklich große Leistung der IG Metall Küste bewerte, weil sie eben in dieser großen Kontinuität durch keinen anderen ja dargestellt wird, ist, wenn ich das richtig sehe, ist es die 35., die Sie durchgeführt haben.
Richtig.
Und das für sich genommen ist ja schon ein Schatz, denn Sie haben damit ja auch über Ihre Gewerkschaft ja auch eine wirklich über Entwicklung des deutschen Schiffbaus über mehr als 3 Jahrzehnte hinweg dokumentiert. Und das ist sehr bemerkenswert. Bemerkenswert für mich ist auch in dieser Umfrage, dass der Marineschiffbau offensichtlich im Moment so etwas wie, na, ich will nicht sagen der Schwimmflügel der deutschen Werftindustrie ist, aber es ist zumindest etwas, wo man sagt, da ist ein ganz wichtiger Pfeiler dieser Schiffbauindustrie, zu der dann hier auch die Zuliefererindustrie gehört. Und dass dann, sage ich mal, das Zivilschiffbau dann auch noch wichtig ist, aber natürlich nicht diese tragende Rolle wie eben dieser Marineschiffbau. Das fand ich zum Beispiel bemerkenswert. Bemerkenswert finde ich auch, dass der Beschäftigungsaufwuchs, dass das leider zum Stillstand gekommen ist, aber dass die Perspektive offensichtlich die ist, dass man sagt, okay, da muss in jedem Fall noch Butter bei die Fische sozusagen, also Personal dazu. Weil Sie Umfrage ja auch darauf hingewiesen haben, dass auch diese Industrie vom demografischen Wandel mit voller Wucht getroffen wird. Ne?
Genau, das ist vielfältig. Wir haben da immer ein, wie Sie sagen, festes Gerüst. Wir fragen immer fast die gleichen Sachen. Und damit hat man natürlich diesen Blick auf die 35 Jahre. Und das ist ja ein bisschen auch das, was wir in diesem Podcast jetzt heute mit Ihnen wagen wollen. Ein Blick zurück, Blick auf die aktuelle Lage und einen Blick nach vorne. Und bevor wir auf die aktuellen Ergebnisse nochmal reingehen, vielleicht vorab nochmal, um den Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen eine Chance zu geben, Sie auch nochmal kennenzulernen. Herr Arndt, wann hat Sie eigentlich so das maritime Fieber gepackt?
Also das maritime Fieber, ich habe das jetzt dieser Tage an anderer Stelle nochmal eben deutlich gemacht. Das maritime Fieber kam im Grunde genommen, oder der Ansteckungseffekt kam eigentlich über meinen Grundwehrdienst. Ich bin ja Jahrgang 59, Und ich ging zur Marine. Die Marine, muss ich sagen, diese Entscheidung war, das konnte ich damals aber noch gar nicht absehen, die war im Grunde genommen die Entscheidung auch, oder überhaupt Berufsweg, der dann am Ende eben immer wieder maritim eingefärbt war, sozusagen im Sprachbild zu bleiben. Die Marine hat Schuld.
Ist das so ein bisschen das, was man ja auch aus diesen Motivationskalendersprüchen so kennt? Wenn du den Leuten ein Schiff bauen willst, dann bring denen nicht Hammer und Nägel vorbei, sondern lerne sie die Sehnsucht des Meeres. Ist das das, was so Marine für sie zusammenfasst dann?
Sie zitieren Saint-Exupéry, nicht? Immer wieder.
Sie können sowas viel besser.
Der kleine Prinz, ne? Das ist ja das ist ja sein großes Werk. Aber dieser Spruch, der ist zum Beispiel in Wilhelmshaven, im Rathaus ist er dort ganz groß. Und ja, also ich sage jetzt mal, diese Zeit auch gerade an Bord, ich hatte dieser Tage, wie gesagt, sehr intensiv im Rahmen meiner quasi neuen Funktion, die ich so erfüllen werde, kommen wir nachher noch drauf. Das ist schon etwas Besonderes. Also ob das jetzt Handelsschifffahrt ist oder ich sage jetzt mal graue Schifffahrt, sprich also Marine, an Bord ist ein ganz besonderes, wie soll man sagen, eine ganz besondere Welt. Und wenn man das selber nicht mal mitgemacht hat und nicht nur im Rahmen einer Kreuzfahrt oder was weiß ich, sondern durchaus quasi auch berufsbedingt, dann kann man das wahrscheinlich gar nicht so richtig nachvollziehen. Und da sind wirklich wichtige Weichen gestellt worden und Dinge auch, die bis wirklich in die Gegenwart hineinreichen. Und am Ende wollte ich nicht zunächst nicht Journalist werden, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe dann aber den Anstoß bekommen, den Beruf des Schifffahrtskaufmanns. Das war durch einen Vorgesetzten, der mich da mal darauf hingewiesen hatte. Ein Berufsbild, was ich überhaupt nicht kannte, obwohl ich am Wirtschaftsgymnasium mein Abitur abgelegt hatte, aber das Wort Schifffahrtskaufmann habe ich davor nie gehört und ich habe dann bei Hapag-Lloyd schließlich die Lehre gemacht. Ja, und dann war damit irgendwie am Ende dann mit einmal der Einstieg quasi vorbereitet in den Journalismus, maritim oder Transport, je nachdem, wie man das sehen will.
Sie haben ja lange jetzt die letzten anderthalb Jahrzehnte für den täglichen Hafenbericht geschrieben. Können Sie unseren Hörerinnen, die das jetzt nicht direkt verbinden können, nochmal sagen, wer ist da die Zielgruppe?
Ja, der tägliche Hafenbericht, Deutschlands einzige maritime Tageszeitung, gibt es seit 1948 und ist zunächst ja ein Ankündigungsblatt gewesen, was sozusagen informierte. Wir reden ja über quasi einen Zustand 3 Jahre nach Kriegsende, 1945, das eigentlich nur avisierte bzw. anzeigte, welche Schiffe kommen in deutsche Häfen, welche Schiffe verlassen deutsche Häfen, was haben die Schiffe geladen. Und ich hatte im Rahmen meiner THB-Tätigkeit immer wieder auch Azubis zu informieren über den THB, also hausintern, die dann Verlasskauffrau oder Verlasskaufmann gelernt haben. Naja, und dann gab es da dann auch so Formulierungen wie 333 Tonnen Koks. Jetzt ist es aber nicht das, woran Sie vielleicht beim Wort Koks denken, sondern das war damals tatsächlich ein Heizmittel. Aus diesem reinen Ankündigungsblatt hat sich dann bereits ab den 50er Jahren ein Informationsblatt entwickelt, was eben über das Geschehen in der maritimen Wirtschaft als Ganzes berichtet hat. Also wir reden jetzt über Hafenentwicklung, wir reden über Schiffbau, wir reden über Zuliefererindustrie. Das Wort Offshore gab es in dem Sinne zwar schon, aber damals von Windparks und so weiter keine Rede. Und so hat sich dieser THB, der als klassische B2B, also Publikation, entwickelt ist. Das heißt, die Firmen leisten sich oder Verbände oder Verwaltungen leisten sich diese Publikation, die sehr, sehr hochpreisig ist. Ja, erleben sozusagen das Geschehen national und international im maritimen Bereich von Montag bis Freitag in dieser Publikation, die im Deutschen Verkehrsverlag erscheint.
Also B2B heißt, dass es nicht für den Kunden draußen ist, sondern dass es von Business zu Business
genau
unterwegs ist. Aber Sie haben schon die Entwicklung gesagt. Zuletzt haben Sie dann auch in einen Podcast aufgesetzt, also von der Frage, was geht in den Hafen rein und was kommt aus dem Hafen raus, zu ganz aktuellen Sachen wie heute. Natürlich dazu gehört auch, Informationen breiter zu packen, ein Podcast. Ich selber war Gast bei Ihnen, ich glaube, 8. oder 9. Ausgabe. Das ist alles ein bisschen mehr als 3,5 Jahre her. Und wir hatten den Podcast aufgenommen kurz vor dem 22. Februar 2022, also vor diesem fürchterlichen Überfall Russlands auf die Ukraine. Sie haben sich als Top-Journalist natürlich sofort gemeldet und gesagt, das geht so nicht. Wir müssen jetzt hier noch einen kurzen Einschub machen, Friedrich. Sie müssen da nochmal was auch dazu sagen. Was heißt das? Und was heißt das auch für die maritime Wirtschaft? Wenn Sie jetzt auf die letzten 3,5, vielleicht auch 5 Jahre gucken, hätten Sie sich das gedacht? Wir haben gerade gehört, Sie sind ein bisschen älter, aber hätten Sie gedacht, es soll ja noch in Europa in so eine Zeit kommen, dass Krieg wieder zu so einem massiven Teil von Politik und damit auch für die Folgen von Industrie, Gesellschaft, Menschen wird?
Nein, also das muss ich Ihnen wirklich sagen, Herr Friedrich. Es gab in der Zeit, in der ich dann groß geworden bin, als Kind und auch als Jugendlicher natürlich, wiederholte, sagen wir mal, durchaus kritische Phasen im Weltgeschehen. Ne? Kuba-Krise, 68, Prag, Einmarsch, das ganze Geschehen in Polen 1980 mit Solidarność und so weiter und so weiter. Aber ich habe das auch letzte Woche in der Fachtagung, die ich besucht hatte im Rahmen meiner Tätigkeit beim Deutschen Marinebund, auch gesagt im Gespräch mit ich sage jetzt mal, Kameraden. Wir alle wussten irgendwie oder hatten das Gefühl gehabt, beide Seiten, beide Machtbereiche, wenn man das so will, die NATO für das westliche Staatenbündnis, der Warschauer Pakt für die östlichen Staaten, waren derart hochgerüstet, dass im Grunde genommen eigentlich klar war, da macht keiner irgendwie Mist, auf Deutsch gesagt. Sondern im Zweifelsfall weiß man genau Bescheid, wo Schluss ist. Interessant war, dass diese Einschätzung auch letzte Woche bei einem Vortrag des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Carsten Breuer, am Donnerstagmorgen in Berlin, im Grunde genommen auch nochmal durch ihn so bestätigt wurde. Er sagte so, wir wussten damals, und das war sozusagen die Zeit des in Anführungsstrichen Kalten Krieges, also er ist ja Jahrgang 62, er ist ein bisschen jünger als ich, wir hatten damals im Zweifelsfall, wenn es irgendwie kritisch war, die Möglichkeit gehabt, auf der anderen Seite, also sprich Warschauer Pakt, jemanden direkt anzurufen, um zu sagen, hallo, sag mal, was ist jetzt hier eigentlich los, oder zu fragen. Er sagt, dass der Unterschied zu heute ist, diese Ansprechpartner haben wir heute nicht mehr. Wir haben auch keinen Warschauer Pakt mehr, das ist auch klar. Aber wenn wir jetzt so im Moment nach Russland gucken und Herr Friedrich, dieses Thema Überfall Russlands auf die Ukraine, in der Tat, das war damals für uns in dem Podcast, in dem wir beide miteinander damals 22 zusammengekommen waren, war das eigentlich ein wichtiges Thema. Und wir hatten dann noch in der Tat eine Aussage ausgekoppelt von Ihnen. Ich hätte Sie da eigens drum gebeten, nach dem Motto, wie hat denn die Gewerkschaft IG Metall Küste jetzt da das Ganze zu beurteilen? Da hatten Sie auch explizit dazu Stellung genommen. Und dann haben wir das seinerzeit auch noch ausgekoppelt. Also ich finde das schon insgesamt alles sehr, sehr beunruhigend. Und ich hoffe sehr, dass am Ende die Dinge doch noch gut verlaufen und nicht das eintritt, was es jetzt immer heißt, 2029 wäre Russland in der Lage, sozusagen einen neuen bewaffneten Konflikt innerhalb Europas loszubrechen. Ne?
Ja, seitdem muss man feststellen, die Ängste in der Gesellschaft nehmen enorm zu, gerade auch die Zukunftsängste. Natürlich haben wir auch die Diskussion um Rüstung und Ausrüstung und gegebenenfalls auch Aufrüstung. Was ist mit Diplomatie? Was ist mit Friedensinitiativen? Ich glaube, die ganze Debatte ist breit, die man dort führen können. Ich würde mich jetzt an einer Stelle konzentrieren. Sie haben es am Anfang schon gesagt, das ist natürlich jetzt der Zuwachs im Marineschiffbau. Keine Werft, mit der wir hier als IG Metall, und ich glaube, wir haben alle wesentlichen Werften an der Küste in unserer Betreuung, keine Werft arbeitet, obwohl sie vielleicht sonst zivil unterwegs ist, arbeitet nicht im Moment auch für Militär. Und der Treiber dieser positiven Auftragslage, Auslastung, ist tatsächlich, Sie sagen mal, der graue Bereich, also der Marineschiffbau. Und das ist etwas, was natürlich auch dazu führt, zur Diskussion über Krieg und Frieden in der Gewerkschaft. Aber unser Ansatz ist ja, wenn wir eine gut ausgerüstete Bundeswehr-Marine brauchen, und ich glaube, die brauchen wir, so sollten wir auch die Kenntnisse und Fertigkeiten in Deutschland halten und selber auch haben. Und deswegen kann man sich auch hier dafür einsetzen, dass die Aufträge dann auch zu uns kommen. Das hat ein bisschen länger gedauert, weil der Krieg ja mehr am Boden und in der Luft geführt ist. Aber die Auseinandersetzungen in der Ostsee zum Beispiel führen ja dazu, dass die Marine jetzt nochmal eine genauere Aufmerksamkeit bekommen. Glauben Sie, dass wir da im Moment gut aufgestellt sind, was das Thema Marineschiffbau in Deutschland angeht?
Entschuldigung. Also in der Tat ist es so, dass ich glaube, da im Moment die Vorzeichen eigentlich sehr, sehr positiv sind. Also herausragend sind ja im Moment eigentlich 2-3 Unternehmen, ich sage jetzt mal TKMS. Also diejenigen, die im Grunde genommen vor allen Dingen auch durch das Thema U-Bootbau entsprechend auffallen, dann Lürssen, dann neu jetzt die Neuformation sozusagen. Lürssen hat ja erklärt, den Bereich Naval, also Marineschiffbau, zu veräußern und an Rheinmetall abzugeben, die bislang eigentlich eher sozusagen mit landgebundener Kriegstechnik in Anführungsstrichen für mich so in Erscheinung getreten sind. Wir haben das Thema German Naval Yard in Kiel und wir haben aber auch eine Werft Meyer, die ja eigentlich durch Kreuzfahrtschiffe oder früher haben sie auch Produktentanker im größeren Stil gebaut und Ropax-Fähren haben sie auch gebaut und vieles andere haben sie gebaut, aber dass die jetzt sozusagen eben auch, hier geht es um die Logistik, um neue Logistikschiffe sozusagen für die Marine mit einbezogen werden. Von daher ist das eben wirklich sehr bemerkenswert und es wird unheimlich viel investiert und auch ja ihre Gewerkschaft ist ja im Moment wirklich immer in diesem Kielwasser dieser Entwicklung aktiv dabei. Nicht? Sie haben sich dann auch geäußert sehr schnell zum Thema TKMS baut den Standort Wismar auf, der vorher Zivilschiffbau gewesen ist, mit MV-Werften als einem von 3 Standorten und waren froh, dass da sozusagen jetzt irgendwie eine neue Perspektive aufgezeigt wird. Ich persönlich, wenn ich das so sagen darf, dass wir jetzt nun so viel Geld für Rüstung ausgeben, macht mich nicht in dem Sinne besonders glücklich. Ich glaube, grundsätzlich könnten wir vielleicht einen Großteil dieser Mittel durchaus auch für andere Bereiche verwenden, aber die Dinge sind nun mal so, wie sie sind. Und wenn wir weiterhin in Frieden und Freiheit selbstbestimmt in Europa leben müssen, dann müssen wir da leider im Moment einen Preis bezahlen. Ich hätte es mir ehrlich gesagt wirklich anders gewünscht.
Ich glaube, da sind Sie nicht alleine und das fasst das gut zusammen, was viele Kolleginnen und Kollegen auch denken, mit denen ich immer in die Diskussion gehe. Und was wir natürlich auch aufpassen müssen, ist, dass wir auch das Land zusammenholen. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass wir zwischen der Frage Ausrüstung und Aufrüstung ein wenig genauer hinschauen, was das Thema Rüstungsausgaben angeht. Und natürlich die Frage, was heißt das für den Sozialstaat? Können Sie sich in den letzten 30 Jahren an eine ähnliche Situation erinnern, wo der Schiffbau nochmal Fahrt, also wo es auch Treiber gab, was eben nicht Marine war, andere Bereiche? Oder haben Sie Schiffbau eher immer so wahrgenommen, dass da nur ein kleiner Kern übrig bleibt und der Rest eher peu à peu wegbröckelt?
Naja, also ich sag mal, wenn wir daran denken, dass die deutsche Schiffbauindustrie, sagen wir mal so, auch gerade als es noch 2 Deutschlands gab, ja durchaus eine, wie soll ich mal sagen, unterschiedliche Entwicklung genommen hat. Also ich sag mal, DDR-Schiffbau, volle Auslastung, da war riesige Produktion für den gesamten Ostblock, sei es hier Kriegsschiffe, aber sei es vor allen Dingen auch Zivilschiffe und Fischereifahrzeuge, beziehungsweise die eigene Reederei-Industrie, wobei da gab es im Grunde genommen nur eine Reederei, nämlich die DSR, Deutsche Seereederei in Rostock. So im Westen hatten wir dann Situationen gehabt, ein großes Thema erinnere ich, in den 90er Jahren, das Thema schnellere Schiffe. Damals spielte das Thema Umwelt in dem Sinne, nach dem Motto, wer viel verbraucht, produziert auch mehr ab, mehr Emissionen und so weiter, nicht so die entscheidende Rolle. Entscheidend war nach dem Motto, was kriegen wir denn noch über 20 Knoten hinaus noch alles gewuppt sozusagen. Das war für mich eine wichtige Entwicklung. Und dann so um 2010 herum, das Thema mit einer Windenergie auf See als neue Energienquelle. Damals war die Frage, wie kriegen wir denn diese ganzen Windparks, diese ganzen Energieparks, wie kriegen wir denn überhaupt nicht aus dem Boden gestampft, höchstens aus dem Meeresboden hochgezogen, weil es in dem Sinne keine richtigen Schiffe dafür gab, die das speziell leisten konnten, also die Transport- und Errichterschiffe. Und da hatte man sich in der deutschen Werftindustrie durchaus auch große Hoffnungen gemacht, dass man da entsprechend zum Zuge kommen könnte. Hatte auch entsprechende Konzepte. Und das einzige Schiff, das tatsächlich dann auf einer deutschen Werft genau für diesen Zweck gebaut wurde, das entstand auf einer Werft, die es heute nicht mehr gibt. SITAS. SITAS Werft in Hamburg-Neuenfelde mit dem Schiff Aeolus, das für ein niederländisches Unternehmen gebaut wurde, was eigentlich zwei Stück haben wollte. Und dann kam mit einmal die große Krise in Gestalt der Lehman-Bankenkrise, die dann sozusagen ja einen großen Einbruch auch für den deutschen Handelsschiff nach sich zog. Ne? Das Unternehmen SITAS, der Untergang, würde ich mal sagen, ist mit auch dadurch herbeigeführt worden, dass mit einmal über 20 Aufträge, die da in den Büchern standen, mit einmal quasi über Nacht weggefallen waren. Also das waren ja Aufträge, die vor allen Dingen für deutsche Reeder hier aus dem gebaut werden sollten. Das waren sozusagen entsprechende Zäsuren.
Aber kurzum, am Ende des Tages haben wir natürlich erlebt, dass der Handelsschiffbau grundsätzlich nach Asien abgewandert ist, dass wir in Nischen uns weiter bewegt haben und in diesen Nischen natürlich eigentlich immer so eine Verniedlichung stattgefunden hat, weil eigentlich waren es ja und sind es ja technologische Expertisen, wenn ich an Rorofähren denke oder ähnliches, auch Yachten und Kreuzfahrtschiffe oder sonstiges sind ja eher die Champions League der Forschungsschiffe, etc. Aber am Ende des Tages sind ja auch Veränderungen verschleppt worden oder nicht eingesetzt worden, weil das Thema Offshore, welche Möglichkeiten es da gegeben hätte, dem trauern wir heute noch hinterher, dass wir da nicht stärker nach vorne raus die Schiffe hier bei uns gebaut haben. Wir kämpfen jetzt auch noch weiter für die Plattform, was ja auch ein wichtiger ziviler Bereich wäre, weil nur Militär wird nicht zukunftsfähig sein. Teilen Sie das?
Ich sehe das genauso, Herr Friedrich, absolut. Und die Tatsache, dass jetzt, wie gesagt, bis auf ein Transport- und Errichterschiff, was dann noch nicht mal für ein deutsches Unternehmen gebaut wurde in Deutschland, dann nichts weiter gekommen ist von deutschen Werften, obwohl diese Fähigkeiten ja vorhanden gewesen wären. Das ist ja nicht so, dass die Leute das nicht auf die Reihe bekommen haben. Aber auch deutsche Unternehmen, die sozusagen als Energieunternehmen Zukunft in diesem Bereich Offshore-Energiefelder gesehen haben, dass die dann, ja, ich sage das jetzt mal so etwas fast chauvinistisch, es dann doch an mangelndem nationalen Bewusstsein irgendwie gefehlt haben. Wenn man so zum Beispiel in unser Nachbarland, die Niederlande, guckt, das ist ganz anders, ja. Die haben diesbezüglich eine ganz andere, wie soll ich mal sagen, ein ganz anderes Vergabebewusstsein. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt das Thema, Sie hatten es gerade eben als Stichwort genannt, Konverterplattform, also diese großen, ich nenne das jetzt mal Trafostationen zur See, hätte ich fast gesagt, dass wir jetzt da hoffen müssen, dass das tatsächlich in Deutschland auch realisiert wird. Ich hoffe wirklich, dass das auch wirklich der Fall ist, weil sonst verpassen wir da noch eine weitere Entwicklung. Und das kann ja wohl nicht im Interesse der Bundesrepublik Deutschland sein.
Nein, ich glaube ja auch, dass das jetzt nicht nur mal, ich sage jetzt mal, AWS-Programm für die Werften geht, das ist das eine, sondern die andere Frage ist ja auch, wenn wir eine Akzeptanz von Energiewende wollen, dann muss es auch dazu führen, dass gute tarifliche Arbeitsplätze damit verbunden sind. Und da wäre es natürlich gut, dass wenn wir solche Konverterplattformen, Sie sagen, die sind ja schon Riesentrafos, also die gucken in der Regel aus dem Westfalenstadion sozusagen oben raus, dass wir dann natürlich auch sagen, die müssen dann eben auch hier gebaut werden. Und Energiewende heißt eben nicht, dass die irgendwo auf der Welt gebaut werden und dann erstmal über den halben Globus rübergezogen werden müssen. Wer Akzeptanz will, der muss auch für gute Arbeit vor Ort sorgen. Und da ist Industrie, ist eben auch eine andere Industriepolitik gefordert. Andere Länder auch in Europa machen es vor. Wir sollten da nicht hinten anstehen.
Ja, also das ist in der Tat so, in der Schifffahrt gibt es ja dieses geflügelte Wort, Länge läuft. Heißt im übertragenen Sinne, wenn man eine Industrie entwickeln will, dann muss man da auch letztendlich einen perspektivischen Blick drauf haben. Das heißt, wo möchte ich mit dieser Industrie die ja eine Hightech-Industrie ist. Also das ist ja mehr als nur Stahlplatten zusammenschweißen, sondern was heute an Schiffen, egal welche Aufgabe sie zu erfüllen haben, gebaut wird, das sind ja Hochleistungszentren zur See sozusagen. Da ist es eben wichtig, dass wir da auch letztendlich die Technologieführerschaft nicht verlieren, sondern dass wir das dadurch erhalten, dass auch dann hier in Deutschland diese Aufträge platziert und umgesetzt werden.
Absolut. Also von daher, wir werden es nicht mit nur in Deutschland, sondern es ist ein gutes Aufgabenfeld, in europäisch zu denken. Es ist auch eine Frage von Arbeitsteilung. Aber es ist schon auch die Frage, wo ist am Ende des Tages das Know-how? Wo sind die Kenntnisse und Fertigkeiten genau für diese Technologie, die Sie ja beschreiben, dass die eben auch hier ist. Mal ganz hart Stahl zusammenschweißen können Sie überall in der Welt. Die Frage ist, die Technologieführerschaft, die weiter auszubauen, das ist das Herzstück auch genau. In die Zukunft. Und da müssen wir ran. Mit dem Blick zurück, Sie haben ja auch die IG Metall, die Arbeit der Betriebsräte immer wieder beobachten können. Gibt es so einen Moment, wo Sie sagen, das hätte ich gerne als Journalist, das zu begleiten ist gut, aber vielleicht, ich wäre auch gern dabei gewesen, drin zu sein, mitzumachen oder so. Also kennen Sie das, dieses raus aus dem Beobachterstatus rein in den Status einer Macherin oder eines Machers?
Ja, mir fällt ein, das Stichwort MV-Werfen. Ich habe es schon mal gegeben. Nicht? Also 2022, diese Gruppe, ja, die ja zu dem asiatischen Genting-Konzern gehörte, Anfang des Jahres ja zusammengebrochen. Drei Standorte waren Wismar, Rostock, Stralsund. Nicht? Das waren die drei Standorte, die zu DDR-Zeiten natürlich auch schon hochentwickelte Werftstandorte und überhaupt Schiffbaustandorte gewesen sind. Nach der deutschen Wiedervereinigung hatten diese drei Standorte unterschiedliche, wie soll ich mal sagen, Landlords, hätte ich fast gesagt, gehabt. Also die Namen, die da genannt werden, sind mittlerweile alle Geschichte. Also für mich ist MV-Werften. Und Sie haben ja als gerade auch als IG Metall Küste ganz massiv auch dafür gekämpft, dass es da nicht zu einem Totalschaden kommt. Wir erinnern uns, dass diese Werftengruppe MV-Werften in der Spitze rund 3.200 Mitarbeiter gehabt hatte. Die meisten eben auch tarifbezahlt, darunter viele Leute, die jahrzehntelang schon im Schiffbau tätig waren. MV-Werften selber hatte auch, das hatten wir seinerzeit auch immer wieder entsprechend im THB berichtet, weil es auch für uns irgendwie, damals muss ich für uns sagen, jetzt bin ich ja nicht mehr uns, sondern nur noch sozusagen ein Erinnerer, aber im THB regelmäßig darüber berichtet, was alles getan wird, um die Nachwuchssicherung zu betreiben. Die Gruppe hatte sehr intensiv auch ausgebildet. Ja, und Sie haben sich als mit Ihrer Gewerkschaft sehr dafür eingesetzt, dass da wirklich nicht mit der Axt durchgegangen wird. Trotzdem haben es am Ende nicht alle geschafft. Das Unternehmen ist dann ja abgewickelt worden. Es sind bemerkenswerte Teilentwicklungen vollzogen worden. Da wäre ich so gerne mal so das eine oder andere Mal sozusagen im Blaumann mit dabei gewesen, um da zumindest nochmal eine direktere Perspektive entwickeln zu können, ne?
Wissen Sie, was mich mal da wie ein Vorschlaghammer getroffen hat, war ein Gespräch mit einem Kollegen in Warnemünde auf der Werft und der sagte, ich arbeite hier jetzt schon seit 38 Jahren genau am gleichen Arbeitsplatz und meine Betriebszugehörigkeit sind irgendwie, was war das damals, ich glaube 19 Monate. Ja. Dieser Wandel sozusagen ja so viele Höhen und Tiefen hatten und dann ist es tatsächlich so, dass wir mit diesem Einstieg MV-Werften, Genting, ja schon wieder sowas wie Perspektiven hatten. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass das wahrscheinlich auch viel mit der damaligen Corona-Situation, dass man nicht reisen konnte, dass man per Videochat Milliardenaufträge verhandelt hat, gerade das Bürgschaftsthema Politik, Eigentümer und dass das dann an lächerlichen 30, 40 Millionen sozusagen gescheitert sind, das ist schon, ja, wirklich schrecklich, wenn man überlegt, wie viele Kollegen da jetzt wieder bis heute noch einen neuen Job suchen. Auf der anderen Seite ist es genau unsere Aufgabe, diese Brücken zu bauen, neue Jobs zu suchen und zu schauen, dass da wieder Neues aufbaut. Und hoffe, im Moment sind wir ja an allen drei Standorten weiter aktiv, dass uns das auch da gelingen kann. Kurzum, wir suchen mehrere tausend Leute in den nächsten Jahren, die wieder auf den Werften in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten sollen. Das ist schon etwas, wo wir, glaube ich, auch richtigerweise Sie als kritischer Begleiter des THBs und Journalist, aber schon auch dafür gestritten haben, dass wir diese Werften weiterentwickeln wollen und nicht abschreiben wollen.
Ja, ich muss sagen, ich hatte seinerzeit, als wir sehr intensiv, wie gesagt, über diese Entwicklung berichtet hatten, es sollte dann ja nun unter anderem auch Großkreuzfahrtschiffe gebaut worden. Eins ist ja jetzt fertig geworden, was nun dann am Ende durch die Meyer-Werft sozusagen abgeschlossen wurde. Hatte ich auch Kontakt bekommen zu einem Menschen in Stralsund. Dadurch hatte ich eigentlich, der bei V-Werften in Stralsund gearbeitet hatte, der davor jahrzehntelang im Schiffbau, DDR-Schiffbau dann natürlich auch tätig gewesen ist, mein Jahrgang 59, der bei der Volkswerft Stralsund VEB gearbeitet hatte, der hatte mir dann natürlich immer wieder auch emotional auch dann, wie soll ich mal sagen, geschildert, wie sehr ihm das natürlich auch alles irgendwo angeht. Ne? Das ist ja, da ist ein rustikaler Arbeitston auf den Werften, das ist klar. Aber die Leute haben eben auch ein Herz und eine Seele. Und die lieben ihren Beruf. Und wenn man dann eben mehr oder minder sozusagen machtlos ist und mit ansehen muss, wie man mal wieder behandelt wird, das ist schon hart so etwas, muss ich sagen.
Schiffbauer und Schiffbauerinnen wollen Schiffe bauen. Das ist das, was einem immer begegnet. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir da weiter für streiten, weil, wie gesagt, und wir machen das nicht nur aus ein Stück weit Glorifizierung der Vergangenheit, sondern weil es auch für die Zukunft von Deutschland, Europa wichtig ist, dass wir Schiffbau als eigene Kompetenz behalten. Deswegen würde ich ein bisschen auch nach vorne gucken. Herr Arndt, wenn Sie jetzt sagen, in 10 Jahren schreiben Sie nochmal einen Artikel über die letzten 10 Jahre, was würde da drin stehen aus Ihrer heutigen Einschätzung? Was würden Sie zusammenfassen für die nächsten 10 Jahre so rückblickend sein?
Tja, da stellen Sie jetzt eine große Frage, lieber Herr Friedrich. Hol mal die Glaskugel raus, muss mal eben gucken, ob da irgendwas auftaucht.
Ich bräuchte dann noch 6 Zahlen vom Wochenende, wenn Sie die Glaskugel gefunden haben.
Ach so, Sie meinen die anderen Kugeln, klar. Ja, was wird sein? Ja, klar. Ich nenne jetzt einfach mal vielleicht Schlagworte. Schlagworte heißt erfolgreiche Umsetzung der Energiewende zur See. Also kriegen wir das alles hin, was wir uns vorgenommen haben als Bundesrepublik. Ich sage nur 2045, 70 Gigawatt Energieerzeugung auf See, die ganzen Windparks. Das soll bis 2045 passieren. Das hört sich alles sehr lang an, aber es sind nur 20 Jahre. Kriegen wir das gebacken? Kriegen wir möglicherweise das Thema alternative Schiffsantriebe in Gestalt von neuen Formen der Atomenergie? Fragezeichen. Es gibt ja einige Länder, die das im Moment sehr intensiv auch durchaus hantieren, nach dem Motto, da kommen ja gar keine Emissionen mehr raus. Und da müssen wir jetzt nicht nur übersehen, nur gucken, sondern das ist auch hier innerhalb Europas. Es gibt Klassifikationsgesellschaften, also Schiffs-TÜVs sozusagen, um das mal etwas volkstümlich zu beschreiben, die sagen, ja, das kann man machen, da gibt es neue Möglichkeiten, könnte durchaus eine interessante Alternative sein. Kriegen wir dann eben auch das Thema alternative Antriebe mit den vielen anderen neuen Treibstoffen, die wir jetzt diskutieren, Ammoniak, Methanol, LNG, also verflüssigtes Erdgas, das sind ja so die 3 großen Dinge, werden wir das alles entsprechend hinbekommen? Kriegen wir die Kraftstoffe überhaupt in der Menge, wie wir sie brauchen, dass das Ganze funktionieren kann? Das sagen im Moment alle möglichen, auch die Reedereien sagen das, aber die sagen dann eben auch, das ist aber wichtig, wenn wir es einführen wollen, dann muss auch sichergestellt sein, dass wir das dauerhaft bekommen und zu einem bezahlbaren Preis bekommen. Ein Schiff wird kalkuliert in der Länge. Ein Schiffsleben sind im Idealfall um die 20 Jahre. Vielleicht auch 25 Jahre, je höher die Spezialisierung ist, dann noch ein bisschen länger. Die Marineschiffe sind teilweise ja sogar 40 Jahre bei entsprechender Pflege im Dienst, auch Behördenschiffe. So, das ist für ein Aspekt. Dann denke ich, ein ganz wichtiges Thema, kriegen wir das Thema Beschäftigung geregelt. Das heißt also, schafft die Branche den demografischen Wandel, schafft sie es, um genügend neue junge Menschen für diese Industrie zu begeistern und zu halten und damit auch diese demografische Veränderung zu überbrücken. Sie haben das ja auch in Ihrer neuen Schiffbauumfrage ja nochmal mit deutlich gemacht, wie groß die Herausforderung da ist, gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die Ausbildungsquote in den Betrieben, ich sage das mal etwas diplomatisch, zu wünschen übrig lässt. Das wären so Aspekte, die ich sagen würde, die in so einem Beitrag eine Rolle spielen könnten.
Ich würde, bevor wir langsam zum Ende kommen, noch eine Frage, die mir immer gerne zum Thema Schiffbau gestellt wird, und da würde mich mal Ihre Antwort interessieren. Ich werde immer gefragt von ein, zwei Journalisten, ob ich denn jungen Menschen eine Ausbildung auf einer Werft empfehlen würde. Meine Antwort kenne ich. Was wäre Ihre Antwort?
Die Antwort ist relativ einfach. Ja, Ausrufezeichen. Ja, weil diese Ausbildung eine denkbar vielseitige ist. Und Schiffbauer sind ja Menschen, die auch schnell lernen müssen, im Großen und Ganzen zu denken. Also ich kann nicht nur sozusagen die Rohrleitungen verlegen und auf Deutsch gesagt festnageln, was keiner tut. Ich muss am Ende sehen, wie dieses Gesamtschiff funktioniert. Ich bekomme darüber hinaus einen Zugriff auf neueste Technologien. Und wenn von Zukunftsfähigkeit geredet wird, dann kann ich nur sagen, die See, die Schifffahrt bietet mehr als reichlich Zukunft, weil ohne Schifffahrt geht es nicht. 70% der Erde ist mit Wasser bedeckt. Deutschland ist ein Land, das im höchsten Maße von einer starken maritimen Industrie, ob das jetzt Werften sind, ob das Häfen sind, ob das Reedereien sind, angewiesen ist. Also ja, das ist Zukunft. Wer dazu Lust hat und sich dafür begeistern lässt, der hat Chancen und wie gesagt, es ist darüber hinaus natürlich auch etwas, wo auch mit einer soliden deutschen Ausbildung auch im Ausland immer irgendwo eine Zukunft für sich zu gestalten ist. Ne?
Herr Arndt, jeder, der den Podcast aufmerksam gehört hat, der weiß, dass Sie jetzt nicht sich mit einer Tasse Tee an die Elbe sitzen und in Schiffen hin und her fahren und zuschauen, sondern dass Sie weiter aktiv sind, jetzt auch in der dritten Lebensphase. Verraten Sie uns noch zum Abschluss, was ist jetzt das nächste Ziel? Wo sind Sie dran? Wo finden wir Sie, wenn wir Sie finden wollen?
Vielen Dank, dass Sie mich suchen wollen. Nein, Spaß beiseite. Ich hätte bei meinem Ausscheiden beim THB am 30.06. gesagt, einmal Schifffahrt, immer Schifffahrt. Und das ist es auch. Wir sprachen vorhin über, wie kamen Sie überhaupt dazu? Wie wurden Sie sozusagen von der maritimen Muse wachgeküsst? Und es ist so, ich bin seit knapp 20 Jahren Mitglied im Deutschen Marinebund, der als Interessenorganisation sozusagen das für ein starkes maritimes Bewusstsein eintritt, seit weit über 100 Jahren. Und in diesem Verband bringe ich mich also entsprechend ein. Ich werde zum 1. Januar die Chefredaktion der Verbandszeitschrift Leinen los übernehmen. Das ist eine Fachzeitschrift, die natürlich das Organ sozusagen des DMB ist, der ja auch, wie gesagt, in der maritimen Wirtschaft auch sehr aktiv ist und auch als solcher eben wahrgenommen wird. Das werde ich machen. Das ist eine neue Aufgabe. Das ist ein Magazin, 10-mal im Jahr. Das ist was anderes als jetzt der THB als Tageszeitung mit dem riesigen großen Druck, der da immer auch letztendlich in jeder Ausgabe mit drinsteckt. Ich freue mich auf diese Aufgabe. Sie hält mich sozusagen mit der maritimen Wirtschaft verbunden, damit sicherlich auch mit der IG Metall Küste. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt und hoffe, dass ich das auch alles mit guter Gesundheit alles weiterhin bestehe und dass meine Frau das auch alles gut mitträgt und die ich auch über die Schifffahrt sozusagen kennengelernt habe. Also das ist sozusagen das neue Wirkungsfeld.
Also alle, der da jetzt gesagt hat, da mache ich weiter mit, da gucke ich weiter hin, deutschemarinebund.de, und ich sage jetzt hier ein Schlagwort, was uns doch wieder ein bisschen zusammenführt. Es mahnt uns heute, die Meere der Welt friedlich zu nutzen. Und ich glaube, das ist etwas, was nach vorne raus natürlich etwas wäre, wo wir alle froh sind, dass wir nicht nur dann in Ihrem Leitartikel Chefredakteur irgendwann wieder dazu hinkommen, dass Schifffahrt, das Werften, dass die Ozeane und die Meere, dass die am Ende des Tages wieder frei von grauen Schiffen sind und wir in vielerlei anderen Sachen zueinander kommen. Ich wünsche Ihnen alles Erdenkliche Gute, ich bedanke mich. Es war schön, mal die Rollen zu tauschen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und dieses Fachwissen, man hat es durch den Kopfhörer gespürt, wie viel man noch in die Tiefe hätte einsteigen können. Jeder, der das machen möchte, der folgt Ihnen dann auf den anderen Kanälen. Herr Arndt, bleiben Sie gesund und munter und bis bald und bleiben Sie der IG Metall gewogen.
Ja, lieber Herr Friedrich, vielen herzlichen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, dass wir dieses Gespräch führen konnten. wie gesagt, die andere Seite des Tisches. Vor 3 Jahren saßen wir zusammen, da hatte ich die Fragen gestellt, so ändert sich das Leben. Aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass Sie mir einfach auch diese Gelegenheit gegeben haben, über dieses wichtige Thema oder diese wichtige maritime Thematik zu sprechen. Und ich kann ebenfalls nur sagen, ich wünsche der IG Metall weiterhin frohes Wirken, starkes Wirken. Wir brauchen Gewerkschaften. Und auch als Journalist war ich gewerkschaftlich in dem Sinne organisiert. Das halte ich für ein absolutes Muss. Und ich hoffe, dass Sie erfolgreich sind, auch um den Standort, den maritimen Standort Deutschland zu stärken und zu erhalten. Alles Gute auch für Sie.
Ein besseres Schlusswort hätte ich nicht hinbekommen können. Ich sage danke. Hört wieder rein beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.